Jeder Mensch, also auch wir als Christen, brauchen ein Stück Selbsterkenntnis. Das heißt, jeder von uns, ob er das wahrhaben will oder nicht, muss seinen Platz in der Welt verstehen. Man spricht auch von Identität. Und wenn diese Identität fehlt, wer also nicht mehr weiß, wie er sich in dieser Welt zu begreifen hat, dann spricht man von einer Identitätskrise. Und das ist katastrophaler, als man das allgemein hin meint, wenn ein Mensch in eine Identitätskrise kommt, nicht mehr weiß, wer er ist, nicht mehr weiß, welche Werte für ihn gelten sollen, wie er sich orientieren soll. Die Bibel ist voll davon, dass sie uns zeigt, wie wir uns als Christen, als Kinder Gottes zu verstehen haben. Es ist wichtig, dass wir unsere eigene Identität als Kinder Gottes kennen und uns darüber Gedanken machen. Und einen Aspekt, den wir nicht so häufig betonen, betrachten wir heute mit einer anderen Hand eines Wortes, das unser Herr gesagt hat. Und zwar im Lukas-Evangelium, Kapitel 17, die Verse 7 bis 10. Lukas-Evangelium, Kapitel 17, die Verse 7 bis 10. Da sagt Jesus vermutlich zu seinen Jüngern: Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet und sagt ihm, wenn der vom Feld heimkommt: Komm gleich her und setz dich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen: Bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, danach sollst du auch essen und trinken. Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war? So auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht: Wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Das Selbstverständnis der Kinder Gottes. Jesus stellt zuerst drei Fragen und dann können wir zwei Tatsachen feststellen. Die drei Fragen. Diese Erzählung Jesu gehört zum Sondergut. Wir finden sie nur im Lukas-Evangelium, also weder im Matthäus, noch im Markus, noch im Johannes-Evangelium. Die näheren Umstände, weshalb Jesus diese Geschichte erzählt, sind aus dem Zusammenhang gehen nicht deutlich hervor. Was wir aber aufgrund von Vers 1 und 5 annehmen können, ist, dass er zu den Jüngern spricht. Also seinen Nachfolgen, also zu uns. So einfach ist das. Jesus spricht hier zu uns. Jesus stellt ihnen drei Fragen. Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet und sagt ihm, wenn er vom Feld heimkommt: Komm gleich her und setz dich zu Tisch. Jesus greift hier also eine alltägliche Situation auf. Ein Knecht, der nach seiner Feldarbeit oder nach seinem Hirtendienst zurückkehrt nach Hause. Was wird sein Herr nun tun? Wird er ihn bedienen? Nein, unmöglich. Er wird ihn natürlich nicht bedienen, sondern er wird jetzt nach Hause kommen und wird weiter seine Arbeit zu verrichten haben. Das ist damals so gewesen und das wussten die Jünger. Und Jesus fährt fort: Wird er nicht viel mehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, danach sollst du auch essen und trinken. Jawohl, das war den Jüngern völlig klar, genau so geht das. Das wird tatsächlich das normale Verhalten sein. So wird es in den meisten Fällen gehen. Der Knecht ist ja gerade zu diesem Zweck Knecht, dass er das tut. Schön ist das für den Knecht nicht. Denn nach seinem Tagewerk würde er bestimmt auch lieber so wie sein Herr zu Tische sitzen und sich bedienen lassen. Doch er hat als Knecht zu warten und er hat das Abendessen bereitzustellen und seinen Herrn zu bedienen. Erst danach darf er sich selbst verpflegen. Jesus hat recht. Der Knecht muss zuerst noch bedienen. Und die Jünger sehen das natürlich auch so. Und Jesus stellt eine dritte Frage. Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Das wäre wirklich nett gewesen von diesem Herrn, hätte er sich bedankt. Und nach unserem Empfinden sollte man doch annehmen, er hätte doch zumindest dann noch Danke sagen können. Dem ist aber nicht so. Der Herr wird sich bei seinem Knecht nicht bedanken, wenn er das gemacht hat, was ihm befohlen war. Das leuchtet ja auch den Jüngern ein, denn sie kannten nichts anderes. Uns würde das vielleicht etwas bedrücken. Jetzt haben wir so viel gemacht und jetzt dankt er nicht einmal. Jesus geht davon aus, dass das eine Selbstverständlichkeit ist, dass man dann einem Knecht nicht dankt. Aber was will Jesus mit diesen Fragen ihnen sagen? Will er sie ermahnen und sie lehren, wie man richtig mit Knechten umgehen sollte? Wie man es anders macht mit Knechten? Will er uns erklären, dass wir ihnen gegenüber dankbarer sein sollten und ihnen unseren Dank ausdrücken? Jesus wollte nichts von allem dem den Jüngern sagen. Denn Jesus ging es nicht um eine soziale Reform. Er wollte nicht die Gesellschaftsordnung ändern in Israel. Nicht das Sklavengesetz verwandeln. Jesus benutzt einfach eine gegebene Gesellschaftsordnung, um den Jüngern etwas deutlich zu machen, sie etwas zu lehren. Ob diese Ordnung gut ist oder nicht, ob es richtig ist, dass der Herr seinen Knecht oder dass der Knecht seinem Herrn so dienen muss, das interessiert Jesus in diesem Zusammenhang nicht. Jesus will mit dieser gesellschaftlichen Ordnung den Jüngern erklären, wie sie sich selbst als seine Jünger zu verstehen haben. Und da hält er zwei Tatsachen, die er festhält, zu erkennen. Erstens sagt er ihnen, ihr seid Knechte, die ihrem Herrn zu gehorchen haben. Und als zweites sagt er ihnen, als Knechte könnt ihr für eure Arbeit keinen besonderen Dank erwarten. Also das Erste, ihr seid Knechte, die ihrem Herrn zu gehorchen haben. Vielleicht waren die Jünger erstaunt, dass der Herr zu ihnen sagte, so auch ihr. Vermutlich waren sie überrascht. Die Jünger sind demnach Knechte, sie tun, was ihnen befohlen ist. Jesus vergleicht die Jünger nicht mit dem Herrn, das wäre ja auch möglich gewesen. Nein, er vergleicht sie mit den Knechten. Das ganze Neue Testament zeugt davon, dass Jünger Jesu Knechte sind. Paulus bezeichnet sich selbst mit Vorliebe als Knecht Gottes. Und als er dem Titus schreibt, schreibt er, Paulus ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi. Auch in der Offenbarung finden wir an verschiedenen Stellen die Bezeichnung Knechte für die Gläubigen. So beginnt schon die Offenbarung mit dem ersten Vers. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes, der das aufgeschrieben hat, kundgetan. So geht die Schrift mit großer Selbstverständlichkeit davon aus, dass wir Knechte Gottes sind und ein Knecht tut, was der Herr von ihm fordert. Verstehen wir uns als Knechte? Haben wir das Verständnis von uns, dass wir Knechte, oder man kann es auch noch etwas anstößiger sagen, Sklaven sind? Dieser Gedanke mag uns vielleicht etwas befremden, obgleich er uns in der Theorie immer wieder bekannt ist und begegnet. In der Praxis betonen wir doch eher unsere Freiheit als Christen. Wir betonen stärker, dass wir Königskinder sind, dass wir Erben sind. Das ist alles auch richtig. Aber wir sind auch Knechte. Betrachten wir nun genauer, warum der Begriff Knecht für die Jünger sehr treffend ist. Ein Knecht, oder man kann sogar sagen, ein Sklave, wurde gekauft. Mit diesem Kauf wurde der Knecht seinem Herrn leibeigen. Wir werden ja heute nur noch vermietet. Ihr habt mich beispielsweise gemietet, ihr habt mich nicht gekauft. So hoffe ich wenigstens. Aber heute mietet man nur noch die Arbeitskräfte. Damals hat man Menschen gekauft. Und mit diesem Kauf hat man bereits alles abgegolten. Die ganze Arbeit war in diesem Kaufpreis inbegriffen. Somit stand dem Knecht kein Dank zu, weil er ist gekauft. Man hat die Leistung erbracht, die zu erbringen ist, um diese Arbeitsleistung zu bekommen. Und darin sind wir dem Knecht völlig ähnlich. Als Christen wurden wir von Gott erkauft. Gott hat uns gekauft als ganze Menschen. So sagt Paulus, denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Gott hat euch erkauft, er hat euch als ganze Menschen erkauft wie Sklaven. Darum preist euch, preist ihm, ehrt ihn mit eurem ganzen Leibe. Und in der Offenbarung wird Jesus gelobt mit dem Lied, und sie sangen ein neues Lied, du bist würdig zu nehmen, das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Jesus hat uns erkauft und damit sind wir Leibeigene Gottes geworden und somit seine Knechte. Wir sind also gefordert, dem Herrn zu dienen wie Knechte. Dies ist auch das Ziel, warum Jesus uns erkauft hat. Dies wird sehr deutlich im Hebräerbrief ausgedrückt. Dort heißt es im Hebräer 9, ab Vers 13, er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut, und das ist Jesus gemeint, für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen, von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Das müsste man in der Bibel unterstreichen. Zu dienen dem lebendigen Gott, das ist das Ziel eindeutig formuliert. Wir sollen Gott dienen, wir sind befreit, um zu dienen, wir sind Knechte. Und auch Paulus betont diesen Aspekt des Jüngerseins, wenn er den Korinthern schreibt, er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferstanden ist. Also, dass sie leibeigen sind und für Christus nun leben. Sind wir uns dessen wirklich bewusst, dass wir Knechte Gottes sind? Verstehen wir uns selbst als Knechte Gottes? Haben wir die Fragestellung eines Knechtes? Der fragt nämlich, Herr, was soll ich tun? Herr, wie kann ich dir helfen? Herr, was möchtest du, dass ich dir tue? Oder haben wir eine Fragestellung von Herren? Die Herren fragen, was sagt mir zu? Wie kann ich sinnvoll leben? Wo sind meine Gaben? Was kann und will ich investieren? Wie ist unsere Fragestellung? Haben wir die Fragestellung von Knechten oder haben wir die von Herren? Wir drehen uns leider oft um uns selber. Wir wollen den für uns erfüllenden Weg im Leben gehen und vergessen dabei oft die kleinen, selbstverständlichen Dinge zu tun. Die praktischen Dinge, wo wir die Treue gegenüber unserem Herrn erweisen können. Wir drehen uns manchmal nur um die Frage, welches ist meine Gabe? Manchmal ist es verrückt zuzusehen, wie Menschen, ich habe nichts gegen Gaben, die hat Gott geschenkt. Aber wenn sich mein ganzes Leben nur noch darum dreht, was ist meine Gabe? Und nicht mehr in erster Linie, wie kann ich dir, Herr, dienen? Was möchtest du, dass ich für dich tue? Vielleicht möchte er, dass ich mal einen Platz fege oder wische und nicht predige. Vielleicht ist das der Dienst, wo ich jetzt ihm als Knecht dienen kann. dass ich ganz praktisch Hand anlege und nicht nach der großen Gabe suche und vergesse alles drumherum, was getan werden muss, das Reich Gottes gebaut wird. Habe ich die Fragestellung eines Knechts oder habe ich die eines Herrn? Brauche ich Gott dazu, dass ich mich selber verwirkliche oder lasse ich Gott sich verwirklichen in meinem Leben? Es geht nicht um Selbstverwirklichung, sondern um Gottesverwirklichung. Bist du ein Knecht Gottes oder suchst du im Grunde, dich selber zu verwirklichen? Paulus musste das am eigenen Leib erfahren. Er musste schreiben, das ist etwas, was mich immer wieder berührt und in Frage stellt selber. Er schrieb den Philippern, denn ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist, der so herzlich für euch sorgen wird, denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christi ist. Das sagt der Paulus und das sagt er nicht von Heiden, das sagt er von Heidenchristen. Von Gläubigen sagt er, ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist, weil jeder im Grunde noch das Seine sucht und nicht das, was Christi ist. Das muss uns in Frage stellen. Das muss uns selber in die Prüfung ziehen. Sind wir Herren oder sind wir Knechte? In der Theorie handeln wir alles links ab. Da wissen wir immer. Wir kennen, wie es geht im Wort Gottes. Aber wie sieht es in unserem Herzen aus? Noch ein Gedanke zum Knecht. Sind wir uns bewusst, dass jeder von uns ein Knecht ist, ob er an Jesus glaubt oder nicht? Ebenso ist jeder von uns frei, ob er an Jesus glaubt oder nicht. Denn Paulus schreibt, denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr nun damals für Frucht? Solche, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende derselben ist der Tod. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben. Also entweder ist man Knecht der Sünde oder Knecht Gottes. Oder man ist frei von der Gerechtigkeit oder man ist frei von der Sünde. Also jeder von uns ist auf der einen Seite Knecht und auf der anderen Seite frei. Nur die Frage ist, wo bin ich Knecht und wo bin ich frei? Wessen Knecht bist du? Knecht der Sünde oder Knecht Gottes? Von was bist du frei? Von der Sünde oder von der Gerechtigkeit? Frei bist du und wenn du sagst, ich bin frei, hast du recht. Ich frage dann nur zurück, von wo bist du frei? Von was bist du frei? Wenn du von der Gerechtigkeit frei bist, dann bist du Knecht der Sünde. Und dann ist die Sünde der Motor in deinem Leben. Da kannst du gar nichts dagegen tun. Außer du wirst Knecht Gottes. Falls du noch Knecht Gottes bist, dann werde doch ein Knecht Gottes. Es gibt keinen besseren Herrn, den ich mir wählen kann, als Gott selbst, der mich erschaffen hat. Und es gibt nichts Dümmeres, als ein Knecht der Sünde zu sein. Das heißt, völlig preisgegeben meinen Trieben. Völlig preisgegeben meinen Wünschen, völlig preisgegeben ins Leben. Ich lebe dann nämlich nicht selber, sondern ich werde gelebt. Das ist die Sünde. Die Sünde lebt mich. Und wer länger lebt, der weiß das, wenn er ehrlich ist, dass er im Grunde genommen gelebt wird. Dass er vieles weiß, was er nicht machen möchte und er tut es trotzdem. Warum? Weil du von der Sünde regiert wirst und gelebt wirst. Du bist Knecht der Sünde. Falls du das noch bist, dann werde Knecht Gottes und werde frei von dieser Sünde. Und das ist das große Geschenk, das Gott uns macht. Jesus ist dafür am Kreuz gestorben. Er wollte damit dich frei machen von der Sünde und dich verschonen vor dem jüngsten Gericht, damit du nicht in alle Ewigkeit verloren gehst. Das ist eigentlich das Hauptziel. Nicht, dass du jetzt einfach nur ein besseres Leben führst, sondern dass du für Zeit und Ewigkeit gerettet wirst. Nur so kommst du zur richtigen Freiheit, nämlich zur Freiheit von der Sünde. Und dann wartet auf dich ein wunderbares Ende, wie Paulus sagt, das Ende aber ist das ewige Leben. Das Ende dessen, der Knecht der Sünde ist, das ist der Tod. Und zwar der ewige Tod. Kehre doch um. Wenn du noch Knecht der Sünde bist, dann werde ein Knecht Gottes und lass dich befreien. Es gibt nichts Wichtigeres. Und der Vollständigkeit halber muss ich auch noch sagen, dass Jesus vor allem den Vergleichspunkt der Knechtschaft nimmt, der sich auf unser Verhalten zu ihm und seinem Vater bezieht. Wir sind also nicht rundum Knechte. Es wäre falsch, wenn wir nun das Sklavenrecht der Antike studieren würden und daraus ableiten, wie unsere Stellung als Christen ist. Denn trotzdem Christen in der Schrift oft mit Vorliebe als Knechte, als Sklaven Gottes bezeichnet werden, so sagt gerade Paulus, der sich selbst gern als Knecht bezeichnet, denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Wir haben ein ganz besonderes Verhältnis zu unserem Herrn, ein Verhältnis, das normalerweise ein Sklave nicht kennt. Da wird das Bild des Sklaven völlig gesprengt. Knecht sein heißt also nicht, unter einer knechtischen Herrschaft leben, so wie wir das unter der Sünde tun, denn durch die Gnade Gottes sind wir zu seinen Kindern geworden. Wir sind sogar Erben, und Jesus selbst sprengt den Rahmen, das Bild der Knechtschaft, wenn er sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage Ihnen vor nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Wer also tut, was Jesus gebietet, der ist nicht sein Knecht, sondern sein Freund. Der Unterschied zu einem normalen Knecht liegt darin begründet, dass jener nicht weiß, was sein Herr tut. Knechte Gottes kennen aber den Ratschluss ihres Herrn und besitzen dadurch Mündigkeit, die ein anderer Sklave nicht hat. Wir haben den Ratschluss Gottes vor uns liegen, viele haben ihn in der Hand, das ist das Wort Gottes. Gott hat uns dadurch mündig gemacht. Darin bleiben wir aber immer Knechte, dass wir tun, was der Herr sagt, und zwar ohne Wenn und Aber. In dieser Haltung sollen wir durch und durch Knechte, Sklaven Gottes sein. Die zweite Tatsache, Jesus geht es hier darum, den Jüngern zu zeigen, dass sie mit der Selbstverständlichkeit eines Knechtes Gott dienen sollen. Sie sollen nach getaner Arbeit sich vor Augen halten, dass sie nur das getan haben, was ihnen befohlen war, indem sie sagen, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Es soll dem Knecht genügen, dass er Knecht ist. Und er tut nur, was er schuldig zu tun ist. Das heißt, der Knecht gibt seine eigenen Interessen auf und stellt sich bedingungslos in den Dienst seines Herrn. Er lebt sich nicht mehr selbst, sondern er lebt für seinen Herrn. Und da kennen wir wieder ein bekanntes Wort, das wir so gerne zitieren. Und wie viel hat es mit unserem Leben zu tun? Denn unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Also, ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Das ist doch eindeutig der Gedanke der Leibeigenschaft, dass wir Sklaven Gottes sind. Paulus zeigt die Konsequenz aus dieser Haltung an sich selber auf, an seiner eigenen Aufgabe, wenn er den Korinthern sagt, denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen. Denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Da sehen wir, dass das, was Paulus sagte, was ich lebe, lebe ich dem Herrn. Dass das nicht nur eine theoretische Aussage ist, sondern dass das tief in seinem Leben verwurzelt ist, weil er sagt, wehe mir, wenn ich es nicht tue. Ich kann mich der Verkündigung des Evangeliums nicht rühmen. Die Verkündigung ist meine Aufgabe, die ich erfüllen muss. Und darüber kann er sich nicht rühmen. Im Gegenteil, wenn er es nicht tut, dann wehe mir. Dann wehe ihm. Dann hat er seine Aufgabe nicht erfüllt, die ihm Gott gegeben hat. Wie verhältst du dich? Erwartest du bei anscheinend besonderen Leistungen eine besondere Belohnung vom Herrn? Wenn du jemandem geholfen hast, eine Handreichung? Wenn du in der Gemeinde eine Arbeit verrichtet hast? Wenn du die Gebetszeit besuchst? Wenn du Geld gespendet hast, vielleicht sogar ein größerer Betrag? Wir sind sehr schnell in diesem Denken. Wenn ich das tue, dann erfahre ich mehr Segen. Und es tut uns sicherlich gut, wenn solche Gedanken in uns aufkommen wollen. Und die wollen aufkommen, das kann ich euch garantieren. Wir sind nicht verschont von solchen Denken. Aber wenn sie aufkommen wollen, da will uns Jesus helfen, deshalb hat er das den Jüngern erzählt. Dann sollen wir den Rat des Herrn befolgen und sagen, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren, was da. Das heißt nun nicht, dass wir in der Gemeinde einander nicht mehr danken sollen für Handreichungen und Dienste. Was man fast sagt, fast als eine Sünde betrachtet, wenn man jemandem sagt, danke, dass du das gemacht hast. Diese Dankbarkeit darf und soll durchaus Ausdruck finden in der Gemeinde, untereinander, auch gegenüber Ungläubigen. Aber wir sollen darauf achten, dass wir es nicht auf diesen Dank abzielen. Und dass nicht, wenn der Dank nicht kommt, mein Dienst fällt. Sie sagen, es hat mir niemand gedankt, das höre ich halt auf. Für was habe ich es dann gemacht? Was war dann das Motiv und das Ziel meines Dienstes? War es, um Gott zu dienen? Oder war es für die Anerkennung? Für den Dank? Und dann ist es eine Hilfe zu sagen, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Nicht einfach alles hinwerfen. Wenn wir dienen im Reich Gottes, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht in erster Linie auf Dank abzielen, den wir erhalten von Geschwistern oder anderen Leuten, sondern dass wir immer unseren Herrn sehen. Und das ist auch wieder, das sind alles Sachen, die in der Theorie immer so einfach sind, in der Praxis oft sehr schwierig. Und da hilft uns dieser Satz und vielleicht nimmt sich der eine oder andere diesen Vers, diese Aussage Jesu auf seinen Schreibtisch oder hängt ihn in seinem Zimmer an die Wand. Wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Und wenn ich vielleicht mal enttäuscht aus dem Gottesdienst gehe, weil ich etwas gemacht habe und niemand hat es bemerkt, dann soll ich das nehmen und sagen, ich bin ein unnützer Knecht, ich habe nur getan, was ich zu tun schuldig bin. Und noch ein Missverständnis muss geklärt sein. Jesus lehrt die Jünger nur, dass sie nicht Dank erwarten sollen, wenn sie dem Herrn dienen. Dies bezieht sich nicht dies bezieht sich nur auf ihre Haltung in dieser Zeit, auf die Arbeit in dieser Welt. Ansonsten wissen wir, dass die Bibel unverhohlen von Lohn spricht. Und zwar sehr klar. Gott sagt ganz deutlich, dass das, was wir tun, auch als Gläubige hier, dass wir dafür Lohn empfangen werden. Aber nicht in dieser Welt, sondern in der ewigen Welt, in der Herrlichkeit. So heißt es im Korintherbrief, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, das sagt er den Gläubigen, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Es wird einen Lohn geben. Und die Apostel fordern uns auf, tüchtig zu sein, damit unser Lohn groß sein wird. Aber für heute gilt, ich bin ein unnützer Knecht und ich habe nur getan, was ich zu tun schuldig bin. Und wenn mich Gott darüber hinaus belohnen wird in der Ewigkeit, dann freuen wir uns doch drüber. aber wir haben keinen Grund, das hier zu erwarten. Sogar, nein, das darf ich jetzt nicht sagen, das ist zu gewagt. Das müsste ich jetzt vorher noch überlegen, diese Aussage, die mir jetzt in den Sinn kam. Also, Jesus spricht hier in unserem Abschnitt von der Selbstverständlichkeit des Gehorsams und von der Selbstlosigkeit des Dienens gegenüber unserem Herrn. Ich fasse zusammen. Das Selbstverständnis der Kinder Gottes. Jesus stellt drei Fragen den Jüngern. Mit diesen drei Fragen sensibilisiert er sie auf das, was er am Schluss sagen will. Er hält nämlich ihnen das Sklavenrecht vor Augen und sagt, ist das so, ist das so, ist das so? Die Jünger sagen, jawohl, jawohl, jawohl. Und dann sagt er, so auch ihr. So seid auch ihr wie diese Knechte. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Damit sagt er, ihr sollt bedingungslos gehorsam sein. Ihr sollt das tun, was euer Herr von euch verlangt. Wer meine Worte hält, das ist der, der mich liebt, sagt Jesus. Haltet bedingungslos meine Gebote. Und wenn ihr das tut, dann erwartet keinen Dank. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass ein Knecht dies tut. Wie sieht unser Selbstverständnis als Kinder Gottes aus? Genügt es uns, Knechte, Sklaven zu sein, die auf Eigenständigkeit verzichten? Oder erweckt das in uns Minderwertigkeitskomplexe, sodass wir überaus stark manchmal von Vollmacht sprechen und dann suchen, als Knechte Gottes möglichst vollmächtig zu sein und alles in Begrifflichkeiten von Macht formulieren? Ist das nicht eine Äußerung von Minderwertigkeitskomplexen? Ich denke, wenn wir uns vielleicht bewusster über unsere Ohnmacht äußern würden, würden wir vielleicht vollmächtiger, würden wir vielleicht brauchbarer für Jesus, als wenn wir nach Macht und Vollmacht, Vollmachten streben. Gott ist mächtig, er ist vollmächtig. Und je mehr ich Sklave bin, je mehr kann er sich in meinem Leben verwirklichen. Je mehr, dass ich mich ihm hingebe, je mehr kommt seine Kraft durch mein Leben zum Ausdruck und nicht meine Vollmacht. Sind wir zu diesem bedingungslosen Gehorsam bereit? Sind wir bereit, unser Dienen als eine Selbstverständlichkeit zu betrachten, ohne immer auf Dank und Lob aus zu sein? Prägen wir uns doch das Wort Jesu ein, damit es unser Selbstverständnis als Kinder Gottes korrigiert, formt und prägt. Jesus sagt zu dir und er sagt es zu mir, so auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Amen. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns erkauft hast, durch dein Sterben am Kreuz auf Golgatha. Du hast alles für uns getan. Und du hast uns zu deinem Eigentum gemacht, dass wir auch Erben sind und sogar Königskinder nennen dürfen. Kinder Gottes. Dass wir eine herrliche Zukunft vor uns haben. Und Herr, wir freuen uns darüber. Und hilf, dass wir auch leben, wie es dir wohlgefällt. Als Knechte, als deine Knechte. Dass wir deinen Willen immer wieder verstehen und auch tun können. Herr, wir brauchen deine Hilfe. Und wir bitten dich, dass du uns dein Wort immer wieder in Erinnerung rufst, wenn wir uns selbst suchen, wenn wir unsere Ehre suchen und nicht deine. Wir wollen dir eingestehen, dass wir da anfällig sind. Auch anfälliger, als wir manchmal selber für wahr haben wollen. Aber du kannst uns immer wieder dieses Wort vor Augen stellen, dass wir unnütze Knechte sind und dass wir nur das getan haben, was wir zu tun schuldig sind. Amen.